Sie hören KDZ im Dialog. Den Podcast des KDZ, Zentrum für Verwaltungsforschung. Wir bieten Einblicke und Hintergründe in die öffentliche Verwaltung und versuchen sie Ihnen verständlich und spannend zu erklären.
Willkommen zu einer neuen Folge von KDZ im Dialog. Mein Name ist Siegfried Fritz und ich freue mich, dass Sie bei dieser besonderen Folge des KDZ-Podcasts zuhören. Diese Folge ist deshalb besonders, weil wir heute anlässlich des bevorstehenden Ruhestandes meines Gasts, nämlich KDZ-Geschäftsführer Peter Biewald, auf seine langjährige Arbeit im KDZ und für die öffentliche Verwaltung zurückblicken werden. Peter Biewald ist seit 1993, also seit 33 Jahren im KDZ. Er übernahm seit Beginn seiner Tätigkeit im KDZ Verantwortung für wichtige Themen und Positionen. 2009, also im Jahr des 40. Geburtstags des KDZ, übernahm Peter Biewald die Geschäftsführung und prägte damit die letzten Jahrzehnte der Arbeit im KDZ ganz wesentlich. Lieber Peter, herzlich willkommen im Podcast. Du bist seit 33 Jahren, haben wir gehört, im KDZ tätig. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an diese lange Zeit zurückdenkst?
Naja, es war eine sehr interessante Arbeit an Reformthemen, also an sehr vielen Themen, die auch mich persönlich begleitet haben in den 33 Jahren. Das war von Beginn weg die Reformvision des New Public Management, da werden wir dann eh noch ein bisschen drüber reden. Mhm. Das war die letzten 20 Jahre sehr intensiv, auch der Finanzausgleich in den verschiedensten Facetten. Und das war eigentlich auch so übergreifend, neben den Reformen auch immer so der Anspruch, Transparenz zu schaffen. Mhm. Das heißt, in die dunklen, noch nicht beleuchteten Felder des öffentlichen Sektors in Österreich, aber auch in einigen europäischen Ländern hier ein bisschen Licht hineinzubringen.
Also ganz klare drei Schwerpunkte. Die Zeit war für dich persönlich natürlich auch sehr prägend, aber gehen wir vielleicht zum Beginn, also zurück in die 90er Jahre. Was hat dich damals motiviert, eigentlich ins KDZ zu gehen?
Das war ja nicht mein erster Dienstgeber. Ich war früher bei einem großen kommunalen Fähr- und Entsorger tätig, also schon im öffentlichen Bereich. Und was mich am KDZ interessiert hat, war neben der Themenvielfalt, die man damals schon auch als Externe erkannt hat. Ich war ja vorher schon, bevor ich angefangen habe, auf KDZ-Seminaren bei dem einen oder anderen. Aber was so der Anspruch war, halt im öffentlichen Sektor zu arbeiten, im öffentlichkeitsnahen Sektor zu arbeiten und an einer Weiterentwicklung und Stärkung dieses Sektors mitzuwirken. Und zwar Stärkung im Sinne, dass er effizienter, effektiver und auch qualitätsvoller wird. Mit Schwerpunkt Gemeinden, aber es sind dann auch später die Länder und der Bund dazugekommen.
Also 1993 war ja mit Sicherheit eine ganz andere Zeit. Da war vieles anders. Wo stand das KDZ damals im Vergleich zu heute?
Naja, das KDZ war damals ein Grundlageninstitut, also für die Grundlagenforschung. Also wir haben zu verschiedensten Themen gearbeitet, aber es war damals schon am Weg und das war das Interessante auch zum Beratungs- und Weiterbildungsinstitut. Und uns ist es halt gelungen, seit 1993 auch diese drei Äste, also Grundlagenarbeit, Forschung, Beratung und Weiterbildung weiterzuentwickeln, miteinander zu verknüpfen und hier für die Gemeinden, aber auch dann in Folge für Länder und für Bund hier anzubieten oder ein Partner zu sein.
Du hast eingangs schon inhaltliche Schwerpunkte angerissen. Wie war das in den 90er Jahren? War das da ganz das Gleiche? Welche Reformdebatten wurden damals geführt? Also Transparenz hast du zum Beispiel schon angesprochen.
Ja, also wie ich 93 gekommen bin, hat es gerade das neue Finanzausgleichsgesetz 1993 gegeben. Und da hat es eigentlich eine grundlegende Reform gegeben im Gebührenbereich. Es wurde damals die 200%-Regel eingeführt, also dass die Gemeinden Kompetenz um Gebühren bis zur Höhe von 200% der Kosten einzuheben. Und das war auch eines meiner ersten Projekte, damals mit Bertram Hüttner von der Stadt Wien, dem nachzugehen. Was können jetzt die Gemeinden mit den möglichen Überschüssen machen? Und wir haben da eine erste Grundlagenstudie gemacht, in der Folge auch ein Buch, 1997 erschienen, das erste Band, Kalkulation von Gebühren und Entgelten, und sind mit Seminaren ab 94, 95 durch Österreich gefahren und haben hier die frohe Botschaft verkündet. Ein bisschen auch, ich sage mal, vielleicht naiv oder überzogen, weil wir haben gesagt, alles ist möglich. Die Gemeinden können mit den Gebühren machen, mit den Überschüssen, was sie wollen. Und das war nicht ganz richtig. Und da hat uns dann spätestens die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs ab 2001 den Rahmen auch in Erinnerung gerufen, dass Gebühren keine Abgaben, also keine Steuern sind, gehört zu den Abgaben, aber eine besondere Abgabe und dass das im inneren Zusammenhang zu verwenden ist. Und dieses Gebührenthema hat mich und uns bis heute beschäftigt. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Das zweite war, ab 93, dass damals die Reformvision des New Public Management oder das Reformkonzept auch nach Österreich gekommen ist, war schon einige Jahre da, aber ist dann eigentlich sehr auch in die politische Diskussion und in die Verwaltungsdiskussion hineingebracht worden. Und wir haben uns da immer interessiert, schon sehr früh, am New Public Management Verständnis von Kuno Schädler und Isabella Bröller mit den vier strategischen Zielen. Und da haben wir am Anfang sehr stark gearbeitet zum Thema Kunden- und Bürgerorientierung, haben das Konzept der Bürgerservice-Stellen in Österreich publik gemacht, also die ersten Bürgerservice-Stellen, also wo Aufgaben, die häufig nachgefragt werden, an einer Stelle in der Verwaltung konzentriert werden, meistens ebenartig, um den sogenannten One-Stop-Shop, also ein Besuch, der abschließend alles erledigt, hier umzusetzen und haben auf Basis der Pilotprojekte oder der ersten Projekte in Waidhofen an der Ips und Kapfenberg, wo es die ersten Bürgerservice-Stellen gegeben haben, das dann mit Seminaren, mit Grundlagenarbeit und mit Beratungsprojekten in ganz Österreich ausgerollt. Da haben wir sehr eng mit dem Rudi Lerche vom Bürgeramt Heidelberg zusammengearbeitet, die für uns damals beispielgebend waren und haben in einer Vielzahl von Seminaren und Beratungsprojekten das nicht nur in den Gemeinden unterstützt auszurollen, sondern auch in den Bezirkshauptmannschaften. Ja, und dann ist auch die Ergebnis- und Wirkungsorientierung als zweites strategisches Ziel für uns schon bald greifbar geworden, wo wir dann 1999 den ersten Produktkatalog gemacht haben für Städte und Gemeinden mit Kennzahlen, wo wir dann in Folge den frühen 2000er, Mitte 2000 in Städten wie Kapfenberg, Innsbruck, aber auch im Land Burgenland die Balance Scorecard, also ein ganzheitliches, mehrdimensionales Steuerungssystem eingeführt haben. Und auch viele Benchmarking-Projekte betreut haben, sogar dann welche gebietskörperschaftsübergreifend, was sehr interessant war. Und schließlich ist auch in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, so das dritte strategische Ziel, Qualitätsorientierung zu forcieren, zum KDZ fixen Bestandteil geworden. Wir sind 1999, 2000 im Auftrag des Bundes das KAF-Zentrum geworden und unterstützen seitdem bis heute und auch in Zukunft die Ausrollung und Verbesserung und Weiterentwicklung des Common Assessment Frameworks als wichtiges Qualitätsmanagementsystem. Also dieses New Public Management, das hat uns in den 90er Jahren und dann in den 2000er Jahren sehr, sehr stark geprägt und hat auch sehr gut das verknüpft zu unserem Anspruch, Grundlagenarbeit mit Beratung und Weiterbildung zu verknüpfen.
Also bei der Themenvielfalt kann man mit Sicherheit sagen, dass du jedenfalls bei den Bürgerservicestellen zum Beispiel Vorreiter warst und das nach Österreich gebracht hast. Gibt es eine ganz spezielle Erinnerung, eine persönliche Erinnerung vielleicht in die 90er Jahre, die dich da heute noch irgendwie erinnert an deine frühere Tätigkeit?
Naja, wenn ich sage, viele Reisen über wir auch die Kolleginnen und Kollegen, die waren teilweise 3-4 Tage in der Woche unterwegs. Und da hat schon sein können, dass man, ich sage einmal, Dienstag, Mittwoch die Konferenz zum Produktkatalog gehabt hat, dann am Mittwoch am Abend in den Nachtzug nach Bregenz gestiegen ist, dann am nächsten Tag, also das war dann schon der Donnerstag, dann gehabt hat ein Seminar in Bregenz, ein eintägiges, und dann mit Nachtzug wieder zurückgefahren ist. Und manchmal, wenn dann in der Steiermark, in Bruck an der Mur oder Kapfenberg noch ein Termin war, den Nachtzug nicht nach Wien, sondern nach Graz genommen hat und in der Früh halt dann in Bruck an der Mur ausgestiegen ist und noch einen Workshop oder eine Arbeitsgruppe betreut hat. Also diese Phase, vor allem die 90er und die 2000er Jahre, beginnend die ersten 10, 15 Jahre, die waren sehr, sehr reiseintensiv. Und ich persönlich bin ja durch ganz Österreich gekommen, habe da immer unterschiedliche Schwerpunkte gehabt. Die ersten Jahre war sehr stark Kärnten auch, viel nach Klagenfurt, Spital an der Trau, dann die Obersteiermark, Graz, auch intensiv, dann in den 2000er stärker Tirol, Innsbruck, hier aber auch St. Johann in Tirol und andere hier Gemeinden. Ja, und so hat man halt das Land auch kennengelernt,
die Menschen. Das sind natürlich Eindrücke, die nicht viele gemacht haben, wenn sie so viel durchs Land und vor allem durch so viele Städte und Gemeinden gereist sind. Du hast jetzt noch angesprochen, ganz kurz einleitend, nämlich zu diesen vielen verschiedenen unterschiedlichen Themen, den Finanzausgleich. 93, hast du gesagt, ist ein neuer Finanzausgleich gekommen. Vielleicht ganz kurz, nur zurückblickend, was ist der Unterschied Finanzausgleich 93 und heute?
Naja, da gibt es schon Unterschiede. Also der abgestufte Bevölkerungsschlüssel ist reduziert worden, also ist abgeflacht worden. Es sind zusätzliche Finanzzuweisungen gekommen. Es ist das Transfersystem ausgebaut und komplizierter geworden. Ne? Also es hat Veränderungen gegeben, aber eins hat es nicht gegeben, eine größere Reform. Also der Finanzausgleich 93 ist dem jetzigen nicht unähnlich.
Okay. Die 90er Jahre waren also schon sehr intensiv. 99 hat das KDZ den 30-jährigen Geburtstag gefeiert und dann hat sich für dich und für das KDZ ja einiges geändert. Nämlich, das KDZ ist als Verein organisiert bis 1999, dann wurde die KDZ Management und Weiterbildungs GmbH gegründet und du wurdest als deren Geschäftsführer eingesetzt, nachdem du ja im Verein bereits schon ein paar Jahre als stellvertretender Geschäftsführer tätig warst. Was war dann zu dieser Zeit, also 30 Jahre KDZ, viele erste Eindrücke, viele erste Erfahrungen, was war dann deine Version für das KDZ zur Jahrtausendwende?
Ja, also diese Reorganisation des KDZ und die Erweiterung des Vereins um eine GmbH ist ja aus dem heraus entstanden, dass das KDZ, das ja ursprünglich als kommunalwissenschaftliches Dokumentationszentrum gegründet wurde und den Schwerpunkt bei den Kommunen und Dokumentation und Wissenschaft gehabt hat, sich ab den frühen 90er Jahren weiterentwickelt hat, einerseits Beratung und Weiterbildung hier auch anzubieten und damit auch dem Auftrag des Vereins zu folgen, also ich sage mal, relevante Themen für den öffentlichen Sektor in diesen auch hineinzutragen, in verschiedensten Formen. Und dass wir Mitte der 90er Jahre auch begonnen haben, mit den Ländern, mit dem Bund Kooperationen und Partnerschaften einzugehen. Und so ist das KDZ 99, der Verein umbenannt worden, KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung, also das Kürzel ist mitgenommen worden. Und es ist eine GmbH gegründet worden, um dort die Beratung und die Weiterbildung aus steuerlichen Gründen auch, weil der Dimension bekommen hat, wo es nicht mehr im Verein weitergeführt werden konnte, hier abzubilden. Und die Vision, die damit verbunden war, Bund, Länder und Gemeinden in einem ganzheitlichen Ansatz, zu servicieren und zu unterstützen bei ihren Reformen und durchaus gebietskörperschaftsübergreifend und auch verbindend zu arbeiten. Und uns ist ja dann gelungen, mit vielen Bundesländern zusammenzuarbeiten, wenn wir dann auch einige Jahre erstmals Konferenzen, auch inhaltliche Konferenzen der Bezirkshauptleute gemacht, wo sich die Bezirkshauptleute aus ganz Österreich getroffen haben und wo wir inhaltlich immer in einem anderen Bundesland in Zusammenarbeit mit Amt der Landesregierung Public Management Themen diskutiert haben. Ja. Wir haben beim Bund, wie gesagt, seit 99, 2000 das KAF-Zentrum und haben auch in der Weiterbildung auf der Verwaltungsakademie des Bundes sehr viele Aktivitäten gesetzt bis heute. Und das war damals so die Vision, also das nicht nur auf Gemeindeebene zu fokussieren, sondern auch Länder und Bund hier anzusprechen, um hier zu, ich sag mal, abgestimmten ganzheitlichen Reformen auch zu kommen und auch, ich sag, auch voneinander auch zu lernen, und zwar auch wir von den unterschiedlichen Ebenen zu lernen.
Also noch einmal zurückzukommen, das Thema Qualität mit dem CAF, Common Assessment Framework, ist jedenfalls was Gelungenes. Die Zusammenarbeit mit allen drei Gebietskörperschaftsebenen ist jedenfalls gelungen. Was ist dir noch so in Erinnerung geblieben für das Jahrzehnt ab der Jahrtausendwende?
Ja, was ist mir noch in Erinnerung geblieben? Also wir haben begonnen, das Thema Transparenz verstärkt zu besetzen. Was noch wichtig ist, bevor wir zur Transparenz kommen, es hat sich natürlich das Public Management, das ja eher ein Management-Ansatz war, da hat so ein bisschen die politische und die Bürgerdimension gefehlt. Und so ist in der internationalen Debatte schon in den späten 90er, Mitte der 90er der Public Governance-Ansatz dazugekommen. Und das war der Punkt, den wir auch ab 2000, 2001, 2002 verstärkt aufgegriffen haben. So die Bürger- und die politische Dimension mit diesem Public-Management-System zu verknüpfen. Ne? Mhm. Aber wir haben zwar Zeitgenossen damals gehabt, die gesagt haben, na, zum Glück ist jetzt mit Public-Management vorbei, weil jetzt kommt das Public-Governance. Ne? Aber die haben halt das missverstanden. Das Public Governance hat das Management ergänzt und nicht abgelöst. Mhm. Im Sinne so eines ganzheitlichen Ansatzes. In diese Phase ist auch eine Publikation gefallen, die vom Titel sehr passend war, Gutes Regieren. Mhm. Jetzt nicht, ich sage einmal, politischen Organen das mitzugeben, sie sollen gut reagieren, weil sie reagieren in der Regel gut, aber sie sollen noch besser reagieren und hier die Instrumente und die Ansätze eines guten Reagierens hier darzustellen. Also das war so in den 2000er Jahren so der Schwerpunkt, bevor dann Ende 2000 die Transparenz gekommen ist. so noch als zusätzlicher Aspekt, der auch zum Governance gehört, in der entsprechenden Transparenz, aber auf den man dann vielleicht noch gesondert eingeht.
Ja, gerne. Ich würde nämlich gleich das Jahrtausend wieder beenden, nämlich mit dem Jahr 2009. Ja. Zwar hat da die Transparenz begonnen, das werden wir noch diskutieren, aber 2009 ist für dich ja wieder ein wesentlicher Meilenstein in deiner Karriere passiert, nämlich wurdest du dann auch zum Geschäftsführer des Vereins bestimmt. Wenn du an die Zeit zurückblickst, was waren da deine Erinnerungen und was waren dann schließlich auch für die Jahre ab 2009 deine neuen Visionen?
Ja. Also grundsätzlich war mein ein Ziel, den, ich sage mal, in den 90er Jahren begonnenen Weg und dann ab 2000 verstärkten Weg einmal fortzusetzen. Auch in Nachfolger von Helfried Bauer, der 35 Jahre Geschäftsführer war, des KDZ. Das Jahr 2009 ist in die Finanz- und Wirtschaftskrise hineingefallen. Also das waren schon mal herausfordernde Rahmenbedingungen. Der Vorteil war jetzt rückblickend, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise nach 2-3 Jahren wieder vorbei war und wir hier wieder sehr stabil weiterarbeiten konnten, auch dank unserer Partner. Was 2009 im Sinne des Fortsetzen, wir dann noch forciert haben, war durch verschiedene andere Aktivitäten den öffentlichen Sektor zu stärken. Wir haben damals begonnen, gerade in der Finanzkrise 2009 erstmals mit Gemeindefinanzprognosen. Mhm. 2010, das ist ein Instrument, das jetzt seit über 15 Jahren gibt, wo wir heute jetzt mittlerweile zweimal im Jahr auf der Gemeindeebene prognostizieren, wie es die Entwicklung in den nächsten 4 bis 5 Jahren voraussichtlich entwickeln wird, mittlerweile schon bundesländerweise. Es ist dann in den frühen 2010er Jahren der offene Haushalt, so als einer der großen Meilensteine in der Transparenz gekommen. Da war der Auslöser für uns, aber wir haben natürlich auch da mitgearbeitet, sehr stark so im Stabilitätspakt, also bei diesem, der damals auch nicht nur gekommen ist, sondern auch insofern erweitert wurde, als damals festgehalten wurde, dass die öffentlichen Gebietskörperschaften mit der Gemeinden ihre Haushalte maschinenlesbar veröffentlichen müssen. Und wir haben uns gedacht, naja, das maschinenlesbar ist nicht jeder Mann, jeder Frau Sache. Wir machen es für die interessierten Bürgerinnen und Bürger und für den Politiker auch lesbar und haben dann den offenen Haushalt gemacht, als Plattform, wo wir das halt so aufbereiten haben, dass der Interessierte das auch besser lesen kann. Am Anfang haben wir gehabt 2 Freiwillige, die sich gemeldet haben. Das war die Stadt Salzburg und die Gemeinde Engerwitzdorf. Und mittlerweile sind wir bei 1650. Mhm. Oft ist die Frage, warum sind da nicht alle Gemeinden dabei? Na, aus 2 Gründen. Das hat einen rechtlichen Aspekt. Es war damals notwendig und jetzt notwendig, dass die Gemeinde zustimmen muss gegenüber uns und der Statistik Austria, dass die Daten verwendet werden dürfen, die sie an die Statistik Austria liefern und die im offenen Haushalt auch eingespielt werden. Und der zweite Punkt war, dass wir uns gedacht haben, es ist in Verantwortung jeder Gemeinde zu entscheiden, wie viel Transparenz sie ihren Bürgerinnen und Bürgern zumutet. Und da haben wir jetzt im Laufe der Zeit doch mehr als 2/3 gewonnen, also es sind eigentlich schon 3/4. Und wir haben eben auch inhaltlich ausgebaut. Es gibt den KDZ-Quicktest, es gibt für die Gemeinden jetzt im geschützten Bereich ein Benchmarking-Tool. Also es ist für die Transparenz eine sehr umfassende Plattform. Und das waren einmal so 2 wichtige Punkte schon einmal, wie es also mit Gemeindefinanzprognose und offener Haushalt bist du in die 2010er Jahre gegangen ist.
Ja. Transparenz war das Stichwort, das ich da noch aufgreifen möchte, nämlich auch mit der Gemeindetransparenzplattform offenerhaushalt.de. Ja. Die hat ja auch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, zahlreiche Preise gewonnen. Also da ist das KDZ ja mehrfach dafür ausgezeichnet worden.
Ja, also in den frühen Jahren haben wir auch einige internationale und nationale Preise gewonnen, weil es ja doch ein neues Instrument war. Es hat ja dann bald auch andere Instrumente gegeben, die ähnlich und auch jetzt mit dem RESI gibt es jetzt im Leistungsbereich und im Strukturdatenbereich auch ein sehr offenes System. Wir haben uns halt fokussiert auf die Gemeindefinanzdaten, weil hier einerseits einmal eine Standardisierung österreichweiter ist, die auch durch die VRV neu noch verbessert und vor allem umfangreicher gemacht wurde durch die Haushaltsreform. Jetzt haben wir ja Ergebnis und also Vermögenshaushalt auch, vorher haben wir nur den Finanzierungshaushalt gehabt.
Also ich glaube, man kann auch da wieder uneingeschränkt sagen, dass du da Vorreiterrolle eingenommen hast und einen bestimmten Weg natürlich vorgezeichnet hast. Du hast angesprochen, die Gemeindefinanzprognose wurde rund um die Zeit auch immer stärker. Ihr habt angefangen zu errechnen, wie es den Gemeinden in den nächsten Jahren gehen wird. Aber auch der Finanzausgleich war eines der zentralen Arbeitsfelder im KDZ. Was mich jetzt interessieren würde, wie hat sich denn die Situation seit 2009, ich meine, da war auch Wirtschaftskrise, aber immer kürzere, wie hat sich denn die Situation der Gemeinden in der Zeit verändert?
Naja, es hat damals 2008, 2009 einen Einbruch gegeben aufgrund der Wirtschaftskrise. Also das hat sich 2009, 2010 dann gezeigt. Es sind natürlich auch die Ertragsanteile um -10% gesunken. Und das war damals ausgehend von einem relativ guten Niveau 2008 natürlich eine einschneidende Maßnahme. Wir haben das auch ein ähnliches Muster gesehen wie jetzt. Also die Gemeinden haben dann zu sparen begonnen. Wir haben dort in der Zeit 2010, 2011 sehr intensiv Haushaltskonsolidierungen auch gemacht. Aber es hat sich damals wieder verbessert. Und zwar verbessert, indem es eine wirtschaftliche Erholung gegeben hat. Und zwar relativ rasch. Und dann hat es die nächste Zäsur gegeben, 2020, das war die Pandemie. Und auch die Pandemie hat gezeigt, massive Einbrüche, stärker sogar als jetzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Mhm. Ertragsanteile um 14%. Auch die Kommunalsteuer ist in einigen Gemeinden und in vielen Gemeinden, vor allem die von der Kurzarbeit betroffen, damals stark eingebrochen. Und das wurde dann durch einen relativ raschen wirtschaftlichen Aufschwung und auch natürlich durch Förderpakete von Ländern und vom Bund wieder kompensiert, sodass 2022 wieder atypisch ein gutes Jahr war. Dann ist aber allerdings durch externe Faktoren und politische Entscheidungen, also Steuerreform und neuerliche Wirtschaftskrise mit einer starken Inflation, jetzt eine Einnahmen-Ausgabenschere aufgegangen ist, die sich derzeit nicht schließt. Mhm. Und das Ganze jetzt kombiniert 2010 bis 2025, ne, mit einem sich verschärfenden Transfersystem, also verschärfend, dass dort die Dynamik über 15 Jahre viel größer ist als auf der Einnahmenseite, auch in den Jahren, wo die Ertragsanteile nicht rückgegangen oder stagniert sind. Das hat die finanziellen Spielräume der Gemeinden nachhaltig, kontinuierlich und substanziell reduziert. Da ist wichtig natürlich auch beim Finanzausgleich auch einzuhacken, weil wie gesagt, der Finanzausgleich ist 2010 damals vom Bund in die Evaluierung geschickt worden. Und zwar wurde beim Finanzausgleich 2008 zwischen Bund und Ländern vereinbart, dass sie zur Mitte des Finanzausgleichs, das war 2010, diesen evaluieren lassen. Da hat es lange Diskussionen gegeben zwischen Bund und Länder. Letztlich hat dann der Bund die Evaluierung beauftragt und da sind wir gemeinsam mit sehr namhaften Instituten wie dem Wirtschaftsforschungsinstitut, dem IHS und Eco Austria in so einer Vierergruppe beauftragt worden, verschiedene Themenfelder zu bearbeiten. Mhm. Des Finanzausgleichs, ich kann mich da erinnern an Themenfelder, der Strukturreformen, also der Gemeindestruktur, an Themenfelder der Aufgabenorientierung, der Transferverflechtungen, aber auch der Abgabenautonomie. Und die ist dann bearbeitet worden und das war für uns dann der Beginn nach einer sehr intensiven Phase, dass wir uns mit dem Finanzausgleich beschäftigen, eigentlich bis jetzt. Wir haben dann für alle Bundesländer das Transferthema vertieft. Also wir haben damals das Transferthema für die Evaluierung des Bundes federführend bearbeitet und haben dann sukzessive in den Folgejahren in unterschiedlichen Partnerschaften mit Auftraggebern dann jedes Bundesland durchgearbeitet und haben dann sehr gut einen Überblick bekommen, nicht nur wir, sondern die Interessierten über die unterschiedliche Ausgestaltung der Transfersysteme in den einzelnen Ländern. Wir haben dann im Hinblick auf den Finanzausgleich 2017, es hat dann doch mit 9 Jahren sehr lange Periode gegeben, auch aufgrund der Wirtschaftskrise ist das immer verlängert worden, haben wir dann zu verschiedenen Reformkonzepten auch gearbeitet. Grundsteuerreform, Aufgabenorientierung im Finanzausgleich und vor allem die Transferentflechtung unter 3 zu nennen. Und das begleitet uns bis heute. Also wir haben uns da sehr starke Kompetenz auch erarbeitet, auch mit Partnern, die ich zuerst genannt habe, auch in den verschiedenen öffentlichen Aufgabenfeldern der Pflege, der Sozialhilfe, der Krankenanstaltenfinanzierung, des öffentlichen Personennahverkehrs und Regionalverkehrs, hier eine Transparenz zu schaffen, die es in der Form vorher noch nicht gegeben hat.
Ja. Das klingt natürlich nach viel Arbeit, aus meiner Sicht viel spannende Arbeit. Woran würdest du heute sagen, erkennt man, dass durch diese Arbeit die Verwaltungspraxis sich verändert hat?
Naja, Verwaltung, ja, also ist der Bürgerservice-Ansatz, der mittlerweile digitalisiert wurde und wird, der hat sich in den 30 Jahren, ich sage mal, verfestigt. Das Qualitätsmanagement, Qualitätsorientierung ist zu einem fixen Bestandteil geworden.
Mhm. FAG?
Beim Finanzausgleich hat es punktuelle Reformen gegeben, aber ich sage mal, der große Wurf das auch so zu gestalten, dass es zukunftsfit ist für die nächsten 10 bis 20 Jahre, der ist bisher nicht gelungen. Mhm. Der ist 2017 nicht gelungen und auch 2024 hier nicht. Ja, na, was wir natürlich anschauen sollten, noch die Strukturreformen. Mhm. Das ist ja noch ein viertes Ziel auch im New Public Management hier, effektive Strukturen auch zu schaffen. Da haben wir sehr früh gesetzt, schon in den 2000er Jahren, auf Kooperationen. Und zwar umfassende Kooperationen haben wir sehr früh einerseits den Begriff geprägt, 5 Gemeinden, eine Verwaltung. Mhm. Und haben auch versucht, die Gebietsgemeinde mit Leben zu füllen. Und zwar Konzepte zu machen, wie eine Gebietsgemeinde anhand von 4, 5 Gemeinden aussagen kann. Also da gibt es auch sehr gute Ergebnisse dazu. Ja, haben auch sehr viel in Kooperationen gearbeitet und haben auch die steirischen Gemeindefusionen, sage ich, nicht nur unterstützt, sondern auch sehr positiv gesehen. Einerseits, dass sie passieren und dort, wo wir dann auch gesehen haben, also eine Fusion ist ja kein Selbstläufer, die Fusion passiert, aber die Effizienz und Effektivitätspotenziale der Fusion zu nutzen, dann muss ich dann im Nachlauf der Fusion noch einiges, ich sage mal, an Engagement und Handeln, Verwaltung und politisches Handeln investieren. Und ihnen, die es gemacht haben, denen hat es geholfen, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht mehr sieht, weil die wieder finanziell, ich sage mal, im Abgrund stehen. Aber ohne Fusion wären sie 2 Schritte schon weiter.
Neben diesen ganzen vielen Österreich-bezogenen Themen hat sich das KDZ ja in deiner Zeit auch sehr stark um Internationalisierung bemüht. Warum war das eigentlich ein Anliegen und was sind da deine wesentlichen Erinnerungen? Ja.
Also wie ich ins KDZ eingetreten bin, ist das Österreich der Europäischen Union beigetreten. Und da war eines der ersten Projekte, die ich mitbekommen habe, da war ich nicht involviert, welche Auswirkungen, Chancen, vor allem hat der EU-Beitritt für Österreich und für die Gebietskörperschaften. Wir haben dann auch sehr bald begonnen, vor allem mit Unterstützung des Österreichischen Städtebunds, aber auch vor allem des Außenministeriums, einen Know-how-Transfer. Mhm. Und zwar in jenen Ländern, die Interesse oder Beitrittskandidaten waren, und das waren in den 90er Jahren halt die Slowakei, Tschechien, Polen, um hier einige zu nennen, später Bulgarien, Rumänien, wo wir einen Know-how-Transfer gemacht haben. Das heißt, wo wir einerseits unser Know-how hier in Österreich, nicht nur vom KDZ, sondern aus der kommunalen Praxis, gemeinsam mit den dortigen Institutionen verknüpft haben, wo wir Partnerschaften initiiert haben und wo wir auch unterstützt haben, dort ähnliche Strukturen wie das KDZ auch in diesen Ländern hier aufzubauen. Und das setzt sich bis jetzt fort, wo wir am Westbalkan tätig sind seit einigen Jahren. Mhm. Und auch aktuell jetzt auch in anderen Themen, wo wir auf internationaler Ebene arbeiten, nicht nur beim CAF, wo wir auch in einem internationalen Netzwerk sind, sondern auch haben wir im Finanzbereich eine Kooperation von europäischen Großstädten, um hier nachhaltige Stadtfinanzen zu schaffen.
Ich möchte nun ein bisschen weg von den Themen, sondern ich möchte auch den Fokus natürlich auf dich und aufs KDZ noch einmal ein bisschen richten. Nämlich, was auffällt, das KDZ ist in der Zeit, als du Geschäftsführer warst oder natürlich noch bist, sehr, sehr stark gewachsen. Also es wurden zahlreiche neue Mitglieder gewonnen, viele Gemeinden, viele Institutionen. Aber es wurde auch das Team immer größer. Ich glaube, es wurde sogar beinahe verdoppelt. Wie ist das gelungen?
Naja, also ich denke, wir haben sehr fokussiert gearbeitet, so mit dem Ziel, den öffentlichen Sektor zu stärken, mit Angeboten und mit Ergebnissen in der Grundlagenarbeit, in der Beratung und in der Weiterbildung und haben da unsere Zielgruppen, vor allem Gemeinden, aber auch Länder und auch den Bund, recht gut erreicht, haben das auch international hinausgetragen. Also unser Themenspektrum ist auch breiter geworden, muss ich dazu sagen. Mhm. Und wir haben natürlich auch das Glück gehabt, dass wir da auch sehr gute Partner gehabt haben, die für die Projektvolumina auch gesorgt haben und die da auch Interesse gehabt haben, also Auftraggeber. Wir sind an die Strategie gefahren, auf möglichst vielen Beinen auch zu stehen, wenn man damit in der Regel stabiler ist, auch in Krisenzeiten, wo sich grundsätzlich bewahrheitet hat, also einen guten Mix auf dem Volumen zwischen Grundlagenarbeit, Beratung und Weiterbildung. Und das hat es ermöglicht oder hat es auch notwendig gemacht, personell zu wachsen. Und das hat es ermöglicht, dass wir heute halt auch bei der Mitgliederzahl, also seit dem Jahr 2009, wenn ich das hernehme, uns verdoppelt haben. Also wir haben jetzt 325 oder knapp über 320 Mitglieder, haben damals 160 gehabt. Ne? Und das hilft uns natürlich bei unserer Arbeit, weil es einerseits über den Mitgliedsbeitrag eine Basisfinanzierung gibt, aber wir natürlich trotzdem den Großteil, ich sage, in Projekten und in Angeboten, in Weiterbildungsangeboten finanzieren müssen, aber das schafft halt auch eine gewisse Bindung.
Also ich höre viele, viele Erfolge, aber 33 Jahre können nicht nur von Erfolgen geprägt sein. Was war dein schwierigster Moment als KDZ-Geschäftsführer?
Naja, der schwierigste Moment war die Finanz- und Wirtschaftskrise, weil das damals in der Heftigkeit, zumindest in meinen bisherigen Berufsjahren, nicht bekannt war, vor allem nicht in der Verantwortung. Weil es auch eine gewisse Unsicherheit war, wie es weitergeht, also wie schnell sich das erholt. Das hat sich damals zum Glück relativ schnell erholt. Wir mussten nicht 2 Jahre durchtauchen und hier schauen, dass wir gut drüber kommen. Und das Zweite war die Pandemie. Weil es nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen gehabt hat, sondern auch die Zusammenarbeit und das Zusammenleben jetzt auf beruflicher Ebene stark geändert hat. Ne? Also dass wir Workshops im Bereich der Sozialarbeit, wo wir viele Jahre immer auch tätig waren zu verschiedenen Themen des Public Management, hier dann online durchführen, das war vor der Pandemie unvorstellbar. Nein, aber auch in anderen Bereichen, also das ist jetzt nicht nur auf die Berufsgruppe der Sozialarbeit, sondern und auch Seminare, dass man die online durchführt, das war damals noch schwer vorstellbar.
Es kommt natürlich jetzt dann zu einem Wechsel in der Geschäftsführung und damit beginnt ein neues Kapitel, natürlich für das KDZ, aber natürlich auch für dich persönlich. Welche Herausforderungen siehst du in Zukunft für die öffentliche Verwaltung und wie verbindest du das mit dem KDZ?
Ja, wir haben derzeit, sind wir in einer Phase der großen Unsicherheit und auch der disruptiven Entwicklung. Ne? Also disruptiv ist, dass Dinge, die vertraut sind, möglicherweise aufgelöst werden oder sich auflösen. Ne? Und das hat Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor. Also es werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Strukturen im öffentlichen Sektor auf Gemeindeebene, auf Länderebene, wahrscheinlich auch auf Bundesebene in 5 bis 10 Jahren andere sein müssen als jetzt. Es wird bei der Aufgabenverteilung oder bei der Finanzierungsverteilung andere Zugänge, die bestehenden Verflechtungen brauchen. Man wird sich auch die Frage stellen müssen und auch beantworten, gibt es jetzt auch weiterhin eine Gemeindeautonomie? Oder werden die Gemeinden Teil der Länder? Das ist für mich derzeit eine 50-50-Frage, also wie sich das jetzt entwickeln wird. Aber derzeit schaut es eher so aus, dass die Gemeinden weiter an Autonomie verlieren. Ne? Wenn sie ihre Autonomie sichern wollen, werden sie auch etwas bei den Strukturen machen müssen. Also möglicherweise, wenn die Fusionen nicht opportun sind, sowas wie Regionsgemeinden, also ein anderes Gemeindekonzept. Und wir haben die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz, die ja zu Änderungen und Verwerfungen führen kann, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und da natürlich wird weiter, wie das KDZ, ein starker Partner notwendig sein, der die Dinge auch aufgreift, der Chancen auch nutzt und auch Dinge erkennt. Ne? So wie wir auch erkannt haben, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, die Haushaltsreform, die uns die letzten 12 Jahre stark geprägt hat und wo wir auch sehr froh sind, dass wir jetzt seit 2013 bei der Umsetzung dabei sein dürfen und auch, glaube ich, einiges hier beitragen konnten. Also werden wir andere Dinge auch aufgreifen und aufgreifen müssen. Ne? Es wird anders, ungemütlicher, glaube ich, und schnelllebiger auch in der Änderung, als ich die letzten 30 oder 33 Jahre erlebt habe. Ne? Wobei, wenn ich an meine Arbeitsmittel denke, vor 33 Jahren jetzt, da ist das eh unvorstellbar.
Da hat sich viel getan. Ja, es gäbe noch viele, viele Themen, wo man natürlich noch tiefer einsteigen kann. Du hast es angesprochen. Aber ich möchte zum Abschluss noch 2 Fragen stellen. Nämlich die eine ist, was nimmst du jetzt abschließend von 33 Jahren KDZ persönlich mit? Und die zweite Frage, worauf freust du dich besonders in deinem neuen Lebensabschnitt?
Ja, was ich persönlich mitnehme, ist Gelassenheit, Arbeitsfreude und Reformhoffnung. Was ich auch mitnehme, dass Reformen nicht so einfach sind. Also auch wenn sie logisch sind, vernünftig, nachvollziehbar, sind Menschen, sind Systeme betroffen, die Ängste haben, Verlustängste haben. Ne? Und da häufig natürlich, oder häufig der naheliegendste Angst ist, naja, ändern wir nicht so viel. Dadurch ist auch am Anfang weniger schmerzhaft, auch wenn auf die lange Sicht dann der Verlust vielleicht noch größer ist. Und das denke ich insbesondere, an dem muss man noch stärker und da sind wir vielleicht manchmal auch ein bisschen diese Seite zu wenig beachtend, ne? Also wie kann ich Menschensysteme mitnehmen in Reformen, sodass Reformen und auch Veränderung gelingen, weil sie werden hier notwendig sein. Worauf ich mich jetzt freue, im neuen Abschnitt noch andere Dinge zu tun, die mir wichtig sind, die ich auch in der Vergangenheit schon gemacht habe. Also ich war immer in den, oder meistens in den 33 Jahren auch ehrenamtlich tätig in verschiedenen Bereichen, ne? Aber der Tag hat natürlich Grenzen, wie auch jetzt, ne?
Ja, klar.
Und jetzt habe ich dann halt andere Möglichkeiten, meine Zeit zu verbringen.
Ja, lieber Peter, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir nur das Allerbeste, vor allem viel Gelassenheit. Herzlichen Dank für deine Offenheit, natürlich auch für dein langjähriges Engagement im Dienst des KDZ und natürlich auch für die öffentliche Verwaltung. Also von meiner Seite nur das Allerbeste.
Ja, ich sage auch danke dir, Siege, aber auch den langjährigen Partnern, Partnerinnen, dem KDZ-Team und bitte alle dem KDZ treu zu bleiben und gewogen zu bleiben.
Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und das Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen diese Folge von KDZ im Dialog gefallen hat, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und Ihr Abonnement. Weitere Informationen über unsere Podcasts und unsere Arbeit für die öffentliche Verwaltung finden Sie auf unserer Website www.kdz.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.